Ja, auch ich habe mal etwas mitgebracht. Hier passt allerhand unter dieses Pult. Und zwar so ein schönes Paket. Sieht doch hübsch aus, oder? Stellt euch mal vor, ein junger Mann, er packt so ein Päckchen für seine Verlobte. Und er nimmt so allerhand Dinge, von denen er weiß, dass sie ihr Freude machen. Er packt sie alle hübsch ein, er packt sie zusammen in so ein kleines Päckchen, packt es schön ein, macht noch eine Schleife drum, dass es richtig hübsch aussieht. Und das Ganze packt er in einen großen Karton und er bringt es zur Post. Ich stelle es mal hier hin. Er bringt es zur Post und schickt es eben los. Eine Karte hat er natürlich auch noch hineingesteckt, indem er ja schöne Worte findet und so zum Ausdruck bringt, was sie ihm bedeutet. Und er bringt das Ganze zur Post und erwartet. Und Zeit vergeht, Tage vergehen und ja, er hört einfach nichts. Seine Verlobte meldet sich nicht. Kein Anruf, keine Nachricht, kein Brief zurück, nichts. Keine Reaktion. Und er wundert sich natürlich und irgendwann ist er auch ziemlich enttäuscht und er fragt sich, freut sie sich denn überhaupt nicht über dieses schöne Päckchen? Weiß sie das gar nicht zu schätzen, die ganze Mühe, die er sich gemacht hat, wie er überlegt hat, wie er ihr eine Freude machen kann, wie er losgezogen ist, das alles eingekauft hat, wie er es verpackt hat? Sie muss doch endlich antworten. Und irgendwann hält er es nicht mehr aus und er geht einfach mal zur Post und er fragt nach und lässt überprüfen, was denn mit dem Päckchen ist. Ist es eigentlich überhaupt angekommen? Und siehe da, tatsächlich, es stellt sich heraus, das ganze schöne Paket ist gar nicht angekommen. Der Postbote hat es einfach vergessen. Er hat es in seinem Auto liegen gelassen. Um eine Sendung, die überbracht werden soll, da geht es auch heute in der Predigt. Uns als Gemeinde ist nämlich auch eine Sendung übergeben worden. Uns als Gemeinde Jesu ist ein Auftrag gegeben worden. Jesus hat uns gesandt, damit wir allen Menschen die Botschaft seiner rettenden Liebe überbringen. Und so wollen auch wir als Gemeinde, und das ist auch Teil unserer Gemeindevision, über die wir nachdenken in diesen Wochen, wir wollen nicht nur hin zu Gott wachsen. Das ist uns natürlich wichtig. Aber wir wollen nicht nur hin zu Gott wachsen. Es reicht uns auch nicht, wenn die Beziehungen untereinander, wenn die so richtig schön gedeihen und wir ein gutes Miteinander haben und wir es uns richtig wohlfühlen hier miteinander und es gemütlich und schön und liebevoll ist. Nein, wir wollen auch in den Beziehungen nach außen wachsen. Zu unseren Mitmenschen, in dieser Stadt, in unserem persönlichen Umfeld. Wir wollen auch mit ihnen in Kontakt treten, interagieren, Begegnung haben. Beziehungen sollen wachsen zu uns und auch zu unserem Gott hin. Das ist unser Thema heute. Der letzte Hashtag, ne? Hashtag Mensch, wachsen in der Beziehung nach außen. Und als Text ist da vorgesehen, habt ihr ausgewählt, das steht so auf dem Plakat, ein Vers aus Matthäus 28. Und ich lese uns jetzt als Predigttext alle Verse, die zu diesen letzten Worten Jesu gehören, zum sogenannten Missionsbefehl. Mal gucken. Also hier steht on bei mir. Jetzt klappt's hoffentlich. Also, ich lese uns aus Matthäus 28, Vers 16 bis Vers 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist dieser Auftrag, den Jesus seinen Jüngern, den er damit auch uns gibt. ein bekannter Auftrag, bekannte Worte. Und wir wollen uns diesem bekannten Text mal in 5 Fragen widmen. Also in 5 Fragen mal auf diesen Text zugehen. Und zwar die einfachen Fragen stellen, wo, wer, warum, was und wie. Wo, wer, warum, was und wie. Die W-Fragen. Und wir fangen mal an mit wo. Wo spielt das Ganze eigentlich? Wo gab Jesus diesen Auftrag? Die 11 Jünger gingen nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Wir lesen also, dass Galiläa Schauplatz dieses besonderen Ereignisses ist. Dorthin hat Jesus seine Jünger bestellt und sie kommen dorthin. Und das ist bedeutsam, dass es in Galiläa ist. Das ist wichtig aus 2 Gründen. Zum einen ist Galiläa die Gegend, in der Jesus den größten Teil seines Dienstes verbracht hatte. Den größten Teil seines Dienstes hat er dort getan. Die meiste Zeit war er hier. In Galiläa hat er die meisten Predigten gehalten. In Galiläa gab es die meisten Heilungswunder. In Galiläa hat er die meisten seiner Jünger für sich gewinnen können. Jesus bringt damit etwas Wichtiges zum Ausdruck. Es gibt eine Kontinuität zwischen Jesu Wirken und zwischen dem Auftrag, den er jetzt seinen Jüngern gibt. Das, was Jesus getan hat, das sollen seine Jünger nun fortsetzen. Er hat begonnen, sie setzen es fort. Und etwas Zweites bringt Jesus damit zum Ausdruck, oder etwa aus einem anderen Grunde ist das noch wichtig, dass Galiläa hier der Ort ist, an dem dieser Auftrag gegeben wird. Am Anfang von Jesu Dienst in Galiläa, da lesen wir im Matthäusevangelium nämlich, dass damit eine Prophetie aus dem Buch des Propheten Jesaja erfüllt worden ist. Und das ist sehr interessant. Matthäus 4 lesen wir davon. Als nun Jesus hörte, Matthäus 4 ist das, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, jetzt kommt das Zitat aus Jesaja, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Galiläa war eigentlich eine eher unbedeutende Gegend. Sie war zudem die Gegend, die von den Assyrern, das war dieser übermächtige Feind Israels, sie war die Gegend, die von den Assyrern zuerst erobert worden war. Und Galiläa, das kommt auch in diesem Jesaja-Zitat so zum Ausdruck, war eigentlich eine Gegend, mit der die Juden möglichst nicht so viel zu tun haben wollten, die vorbildlichen Juden. Für sie war das eine halb heidnische Gegend. Dieses Galiläa, da weit weg, da oben im Norden. Wollte man nicht so gerne was mit zu tun haben. Aber gerade dort, in Galiläa, dort, wo Gottes Volk am meisten gelitten hatte, offenbart sich Gottes Sohn dann als erstes. Das ist, was Jesaja voraussieht, im 8. Jahrhundert vor Christus. Und dort in Galiläa zeigt sich auch Gottes Sohn das letzte Mal seinen Jüngern. Gerade dort gibt er ihnen diesen Auftrag, hinauszugehen in alle Welt. Diesen wichtigen Auftrag. Gerade dort in Galiläa, nicht in Jerusalem. Und das alles ist kein Zufall. Jesus macht deutlich, dass Gott am tiefsten Punkt anfängt. Er macht deutlich, dass Gottes Licht hineinkommt in die tiefste Dunkelheit. Und das bedeutet Hoffnung. Es bedeutet Hoffnung für diese Welt und es bedeutet auch Hoffnung für diesen großen, großen Auftrag. Wir dürfen Hoffnung haben, auch nach außen hin zu wachsen. Das kann gelingen. Kein Mensch, niemand befindet sich außerhalb der Kraft des Evangeliums und wir sollten niemanden von vornherein abschreiben oder keine Zeit oder Situation als aussichtslos, als hoffnungslos abhaken. Wir hatten in der Gemeinde in Borken, in der ich ja bis letztes Jahr gewesen war, da hatten wir vor einigen Jahren, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, da hatten wir mal einen Gast gehabt, einen jungen Mann hatten wir zu Gast gehabt, Johannes Kneifel war sein Name. Und er hat uns berichtet an einem sehr bewegenden Abend von seiner Lebensgeschichte und er hat darüber auch ein lesenswertes Buch verfasst. Vielleicht kennt es auch der ein oder andere, das war mal eine Zeit lang relativ bekannt so in christlichen Kreisen. Und dieser junge Mann, er war als Jugendlicher Teil gewesen der rechtsextremen Szene. Er war da so hineingeraten und hatte da einige Jahre verbracht. Und dann eines Tages hat er zusammen mit einem Kumpel im Vollrausch jemanden so brutal zusammengeschlagen, dass dieser Mann an seinen Verletzungen schließlich verstorben ist. Und man denkt, so jemand, der ist doch ein hoffnungsloser Fall, oder? Wie soll so jemand überhaupt sein Leben noch in den Griff kriegen können, wo so viel schiefgelaufen ist? Und wie soll so jemand erst recht mit dem Evangelium erreicht werden? Eigentlich unvorstellbar. Aber tatsächlich ist es so, er hat Jesus gefunden. Er ist im Gefängnis, er kam ja für diese Tat logischerweise ins Gefängnis, er ist dort im Gefängnis an diesem tiefsten Punkt seines Lebens, ist er zum Glauben gekommen, ist er erreicht worden mit dem Evangelium. Und das ist, was immer wieder geschehen kann, nicht immer auf diese Weise natürlich, aber was immer wieder auch geschieht und was Jesus hier auch verdeutlichen will. Es gibt immer Möglichkeiten. Es gibt immer Wege. Und auch wir dürfen Hoffnung haben, auch nach außen hin zu wachsen, dass Beziehungen zu den Menschen um uns herum zunehmen. Auch in unserer Zeit, die uns vielleicht aus anderen Gründen so schwierig, so hoffnungslos erscheint. Auch in unserer Zeit, in der viele Menschen um uns herum einfach so satt erscheinen, in der sie nicht nach Gott fragen und wo man oft den Eindruck hat, naja, sie brauchen ihn auch gar nicht. Es geht ihnen ja gut. Aber Jesus kommt herein in die dunkelste Dunkelheit, ganz bewusst auch in diese Gottesferne. Hier beginnt er seinen Dienst. Und hier gibt er den großen Auftrag weiter an seine Jünger. Wir müssen nicht mutlos werden, wenn wir von diesem dritten Hashtag sprechen. Wachsen in der Beziehung nach außen, zu den Menschen hin, auch da dürfen wir hoffnungsvoll sein. Eine zweite Frage, wir fragen mal, wer? Wer eigentlich? Wem gibt Jesus diesen Auftrag? An wen spricht er? An wen wendet er sich? Und vielleicht hast du eine Bibel vor dir und du schaust in Vers 16 hinein und sagst dir, Mensch, da ist ja von den 11 Jüngern die Rede. Also die ursprünglichen 12 Apostel minus dem Verräter Judas, die 11 Jünger sind gemeint. Jesus spricht zu ihnen, er gibt diesen Auftrag an sie. Das ist ja gut, dann bin ich ja raus. Aber so verstehen wir das im Allgemeinen und ich glaube auch zu Recht verstehen wir das im Allgemeinen so. Jesus gibt diesen Auftrag nicht nur an sie, sondern an alle seine Jünger. An alle diejenigen, die ihn kennen, die zu ihm halten, die ihm nachfolgen und damit auch an uns. Alle haben diesen Auftrag nach außen zu wachsen. Aber natürlich muss man fragen, warum eigentlich? Warum sind denn alle gemeint? Ist das wirklich so? Ist das auch hier im Bibeltext begründet? Und da kann man sich mal Gedanken machen, wer überhaupt angewesend war, als Jesus diese Worte sprach. Die 11 Apostel? Na klar. Aber nur sie? In Vers 10, einige Verse zuvor, da sagt der auferstandene Jesus, als er den Frauen erscheint, die vom leeren Grab zurückkehren, er sagt ihnen dann Folgendes: Geht hin und verkündet es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Ich muss mal hier weiterschalten. Da ist es. Und hier ist wichtig dieser Ausdruck Brüder in Vers 10. Denn an anderen Stellen im Matthäusevangelium, da ist mit diesem Ausdruck Brüder immer eine größere Gruppe gemeint. Es sind nie nur diese 12 Jünger, die zum engsten Kreis gehören, gemeint, sondern es ist immer eine größere Gruppe an Nachfolgern Jesu gemeint. Alle diese Leute sollten informiert werden, dass sie nach Galiläa gehen sollen, um dort Jesus noch einmal anzutreffen. Die Frauen werden das getan haben und die meisten werden gehört haben und sie werden nach Galiläa gegangen sein. Und wenn wir dann auf Vers 17 schauen, da eine weitere Beobachtung, da lesen wir, als sie ihn sahen, Jesus, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Wer zweifelt denn hier? Wer zweifelt hier? Ich weiß nicht, für mich ist es schwer vorstellbar, dass zu diesem Zeitpunkt noch einer von diesem engsten Kreis, von diesen 11 Aposteln Jesu noch zweifelten. Nach alledem, was sie schon mit Jesus erlebt hatten, gerade auch nach seiner Auferstehung. Er war ihnen ja zuvor schon mehrfach erschienen. Natürlich Thomas, wir kennen seine Geschichte, er hat gezweifelt, er hatte gezweifelt, aber als Jesus ihm dann auch erschienen war und als er mit seinen Fingern seine Wundmale berühren durfte, da war ja auch er überzeugt, auch der zweifelnde Thomas. Und so denke ich, wenn man diese beiden Beobachtungen so zusammennimmt, dann erscheint es doch sehr plausibel, dass hier bei diesen letzten Worten Jesu viele Menschen auf diesem Berg anwesend waren. Viele Menschen. Die Betonung des Textes, sie liegt auf den 11 Aposteln, die direkt um Jesus herumstehen. Sie stehen dort, sie beten ihn an, sie zweifeln nicht mehr. Und dann drumherum steht noch eine größere Gruppe an weiteren Jüngern, die zu Jesus gehört haben. Und viele davon, sie werden auch Jesus angebetet haben, aber einige werden auch noch gezweifelt haben. Und diese ganze große Gruppe, sie alle, sie hören diese Worte Jesu. Und an sie alle gibt Jesus diesen Missionsauftrag weiter. Und damit natürlich auch an uns. Die ganze Jüngergruppe, alle seine Nachfolger sind gemeint. Jeder, der sich zu Jesus Christus zählt, ist gemeint. Hashtag Mensch, wachsen in der Beziehung nach außen. Das ist auch für uns. Das ist auch für unsere Gemeinde ein Thema. Und auch für uns dran. Eine dritte Frage. Warum? Warum? Oder wir könnten vielleicht auch fragen, was ist die Grundlage dieses Auftrages? Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das ist ein ganz erstaunliches Statement. Das muss man sich eigentlich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ist das eine Aussage, bei der du dir vorstellen könntest, ja, dass du das so von dir sagst? Oder wie würde sich das anhören, wenn ich mich hier hinstellen würde und sagen würde, mir, Wolfram Wobig, ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nun, also ihr würdet denken, der ist völlig übergeschnappt, das ist ja lächerlich, den müssen wir auslachen. Das klingt albern, blödsinnig. Und wie würde es klingen, wenn man sich überlegt, dass sich der mächtigste Mensch dieser Welt hier hinstellt, damals vielleicht der römische Kaiser, heute meinetwegen der US-Präsident, und wenn er sagen würde, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nun, noch immer würden wir das nicht ernst nehmen. Wir würden sagen, das ist anmaßend, das ist überzogen, das ist albern. Aber bei Jesus ist es etwas anderes. Wenn Jesus das sagt, dann klingt es nicht überheblich, dann klingt es nicht dämlich, dann klingt es nicht abgehoben und übergeschnappt. Auf Jesus passt die Krone des ganzen Universums perfekt. Er trägt sie zurecht. Denn seine Herrschaft ist wirklich grenzenlos. Ich meine, wenn man mal schaut hier auf diese letzten drei Verse des Matthäus-Evangeliums, dann stellt man fest, sie sind dominiert von diesem kleinen Wörtchen alle. Ich habe mir das mit meiner Bibel so eingekreist. Das ist von diesem Wörtchen alle dominiert. Vers 18, Vers 19, Vers 20. Da lesen wir, alle Gewalt, alle Völker, die erreicht werden sollen. Man soll halten alles, was ich euch befohlen habe, sagt Jesus, und ich bin bei euch alle Tage. Also wir lesen alle, 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 alle. Und das ist ja kein Zufall, sondern mit diesen Worten, da wird die Absolutheit, da wird die Unbeschränktheit, die Grenzenlosigkeit dieser Königsherrschaft Jesu deutlich gemacht. Er ist es, der alle Gewalt hat. Er ist es, der alle Völker erreichen will. Er ist es auch, dessen Lehre man in allen Punkten befolgen sollte. Und er ist es, der alle Tage mit uns ist. Und der Evangelist Matthäus, er erzählt im Grunde hier das Ende der einen Geschichte, die er von Anfang an, von Matthäus 1, Vers 1 an erzählt hat. Jesus als der verheißene König. So finden wir nämlich, wenn wir so ein bisschen zurückdenken, vielleicht im Kopf mal ein bisschen zurückdenken an den Anfang des Matthäus-Evangeliums, dann finden wir dort in Matthäus 1, Vers 1, die ersten Verse, finden wir dann einen Stammbaum. Wir überblättern das leicht, lauter Namen, ist nicht so spannend. Aber Matthäus bringt dort zum Ausdruck, dass Jesus dieser verheißene König ist, der aus der königlichen Dynastie Davids stammt. Der verheißene Sohn Davids, der auf ewig aus diesem Thron sitzen soll, ist Matthäus 1. Dann in Matthäus 2, das ist bekannter, da lesen wir diese Geschichte von den Weisen, die nach Jesu Geburt zu ihm kommen, die ihn mit Geschenken bedenken. Und sie suchen ihn, weil sie wen suchen? Den König der Juden. Und dann Matthäus 3, da lesen wir von der Taufe Jesu. Und es wird deutlich gemacht, dass Jesus der von Gott eingesetzte König ist. Und so geht das weiter. Durch das Matthäus-Evangelium hindurch, immer wieder wird uns gezeigt, Jesus ist der verheißene König. Und hier haben wir den Höhepunkt. Hier haben wir den Höhepunkt. Jesus, der Auferstandene, Jesus, der jetzt gleich zum Himmel auffahrende, er ist der König aller Könige, er ist der Herr aller Herren, sein Thron ist universell, er ist der König des ganzen Kosmos. Und alle Macht gehört ihm. Seine Herrschaft ist nicht beschränkt, sie ist grenzenlos. Und er ist der König des ganzen Universums. Und darum sind wir gesandt. Darum führen wir seinen Auftrag aus. Jesus, der Auferstandene, dem alle Macht gegeben ist, er ist es, der uns sendet. Und das ist wichtig, dass wir da wegschauen von uns, von unseren Unzulänglichkeiten, von unseren Problemen und Schwierigkeiten, von den Hindernissen, die wir um uns herum entdecken, von den Problemen, die wir wahrnehmen. Denn Jesus ist stärker als alles das. Er ist stärker als das, was dich in der vergangenen Woche irgendwie umgetrieben hat. Er ist größer als das, was dir Sorgen bereitet. Er ist mächtiger als alle diejenigen, die auf dieser Erde Macht ausüben. Hashtag Mensch. Wachsen in der Beziehung nach außen ist möglich, weil Jesus uns sendet. Ist ja nicht der Auftrag von irgendjemandem. Es ist der Auftrag von Jesus. Weil er uns sendet, können wir es wagen, in unsere Stadt, in unser Umfeld hinein zu wirken. Das in den Blick zu nehmen, Beziehungen zu knüpfen. Wir können es wagen, Menschen von Jesus zu berichten, der selbst die Beziehung zu ihnen sucht. Eine nächste Frage: Was? Worum geht's? Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und jetzt wollen wir mal hineinschauen in dieses Päckchen. Das ist nicht leer. Irgendwas ist da drin. Mal gucken. Ah, hier ist noch eine Schleife. ob wir da reinkommen. Ist aber gut eingepackt. Ja. Um was geht es bei der Sendung? Bei der Sendung Jesu. Was ist hier? So. Was haben wir hier drin in dieser Sendung? Nun, eine Bibel. Eine Bibel. Denn darum geht es doch. Es geht doch darum, dass Gottes Wort, dass seine Botschaft bei den Menschen ankommt. Das ist diese Sendung, die wir nicht liegen lassen sollten. Das ist diese Sendung, die wir nicht einfach bei unserem Krempel rumstehen lassen sollten. Sie muss überbracht werden. Jesus sagt, das ist diese Sendung, die vertraue ich euch an. Die bringt zu den Menschen hin. Sie soll ankommen, das trage ich euch auf, wenn ich die Welt verlasse. Sprecht zu den Menschen. Gebt ihnen diese Botschaft mit. Macht sie zu meinen Jüngern. Sagt ihnen, dass sie nur glauben müssen, um gerettet zu werden, dass ich mein Leben für sie gegeben habe. Verkündigt ihnen mein Evangelium. Macht zu Jüngern alle Menschen, alle Völker. Das ist der Auftrag Jesu an seine Gemeinde. Und was das dann bedeutet, das führt er aus hier in den drei Formulierungen. Geht hin, taufet sie und lehret sie alles halten. Und wir schauen heute mal nur auf das Erste, auf dieses geht hin. Das ist die erste Aufforderung hier. Und schon hier gibt es manchmal Streit, denn es gibt Menschen, die sagen, eigentlich ist das hier keine Aufforderung, weil im griechischen Text, manche sind ja schlau, im griechischen Text steht an dieser Stelle gar kein Imperativ, da steht gar kein Aufforderungsverb, sondern das Verb steht dort im Partizip und man müsste deswegen viel mehr übersetzen, wenn ihr so geht, dann machet zu Jüngern. Also, wenn ihr so unterwegs seid, wenn ihr so durch euer Leben marschiert, wenn es sich so ergibt vielleicht, wenn ihr gefragt werdet, wenn so eine Option da ist, dann macht zu Jüngern. Aber man muss an dieser Stelle sagen, und da will ich auch ganz klar sein, dieses Verständnis, das ist wirklich falsch. Das rührt von einem falschen Verständnis der griechischen Grammatik an dieser Stelle. Wenn deutsche Bibelübersetzungen an dieser Stelle mit geht hin übersetzen, und ich glaube, es sind eigentlich alle Bibelübersetzungen, die hier als Aufforderung übersetzen, geht hin. Wenn ihr eine andere findet, sagt mir Bescheid, aber ich glaube, es machen alle, geht hin, dann tun sie das aus gutem Grund. Dann übersetzen sie richtig. Es ist schon ein Auftrag. Jesus sagt schon, geht hin. Ihr sollt hinausgehen. Ihr sollt nicht nur auf Gelegenheiten warten. Ihr sollt aktiv werden. Ihr sollt danach streben, dass sich Beziehungen zu Menschen ergeben, dass da etwas wachsen kann, dass du ihnen etwas von Gott vielleicht auch näher bringen kannst. Es geht Jesus schon darum, dass wir besorgt sind um seinen Auftrag. Nicht abwartend, nicht gleichgültig, sondern aktiv, geht hin. Das ist schon eine Aufforderung. Den berühmten China-Missionar Hudson Taylor, der Mann, ein oder andere kennt den bestimmt, ihn fragte einmal ein Chinese, der zum Glauben gekommen war, sag mal, wie lange habt ihr eigentlich diese Botschaft des Evangeliums schon in eurem Lande so gehabt? Und er überlegte so, Hudson Taylor, was soll er denn nun sagen? Und er sagt dann zögernd, naja, so einige hundert Jahre ist es schon. Und der Chinese entgegnet ihm, was? Einige hundert Jahre? Mein Vater schon. Er hat die Wahrheit gesucht. Und er ist gestorben, ohne sie zu finden. Warum seid ihr nicht eher gekommen? Und Hudson Taylor, er studierte oft die Landkarte Chinas und Es gab zu seiner Zeit bereits an der Küste einige Missionare, aber es gab niemanden, der so bereit war, richtig hineinzugehen in das Innere dieses riesigen Reiches. Die Aufgabe schien einfach zu groß, nicht machbar. Und auch Hudson Taylor selbst schreckte davor zurück. Aber auf der anderen Seite dachte er sich, während ich hier zögere und überlege, sterben dort im Landesinnere Tag für Tag tausende Chinesen ohne diese Botschaft des Evangeliums. Du wirst schuldig an ihrem Leben, dachte er. Und dieser Gedanke ließ ihm keine Ruhe. Und an einem Sonntag im Juni 1865 wanderte Hudson Taylor nach einem Gottesdienst dann schließlich hinaus an den Strand und er gab sich Gott hin für diesen Dienst. Und er betete um 24 Missionare, 2 für jede der 11 Provinzen, die bisher ohne einen Missionar waren, und um 2 weitere für die Mongolei. Und er ging schließlich im Gehorsam gegenüber Gottes Auftrag und im Vertrauen auf Gottes Verheißung hin. Er ging los. Und so entstand vor rund 150 Jahren die China-Inland-Mission. Heute, das wissen die meisten, glaube ich, heute gibt es in China eine große, eine wirklich stark wachsende Gemeinde Jesu. Und sie suchen selbst nach Wegen, wie sie wiederum dem Auftrag Jesu gerecht werden können, Menschen diese Botschaft weiterzugeben. Das Beispiel von Hudson Taylor, das zeigt uns, worum es Jesus geht. Es geht ihm darum, dass wir aktiv werden, dass wir das auf dem Schirm haben, dass wir nicht gleichgültig sind, sondern dass es uns beschäftigt. Wir dürfen diese lebenswichtige Sendung, wir dürfen dieses Päckchen nicht einfach liegen lassen. Es darf nicht im Kofferraum unseres Wagens oder im Keller unseres Hauses einfach nur rumstehen und verstauben. Hashtag Mensch, sich auf unser Umfeld auszurichten, nach Wegen und Gelegenheiten zu suchen, damit Beziehungen wachsen, das ist unser Auftrag. Und zuletzt, wie? Uns gilt dieser Auftrag, ja, aber wie? Wie? Mancher wird auch denken vielleicht, wir sind gar nicht bereit dazu, für so eine große Aufgabe. Wir sind zu wenige. Wir sind zu kraftlos. Wir haben zu wenige Erfahrung. Wir sind nicht kompetent genug. Wie soll das denn gehen? Wir können nicht. Aber auch die Jünger damals, zu Jesu Zeiten, sie sind nicht bereit. Sie sind nicht bereit für diesen Auftrag. Sie sind schließlich nur zu 11 Apostel. Vielleicht denkst du dir, wo ist das Problem? 11 ist eine gute Zahl, das ist immerhin eine ganze Fußballmannschaft. Aber wer die Zahlensymbolik in Israel versteht, der weiß, das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. 12 ist die Zahl der Stämme Israels. Und dass Jesus 12 Apostel beruft, das war kein Zufall. Er hat 12 Apostel berufen, weil das bedeuten sollte, dass er Israel wieder aufrichten will. Und jetzt, wo Jesus geht, jetzt, wo es endlich richtig losgehen soll, wo sie die ganze Verantwortung übertragen bekommen, jetzt fehlt einer. Einer hat ihn verraten. Einer hat sich inzwischen erhängt. Er lebt nicht mal mehr. Jesu Apostel damals sind alles andere als bereit. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das ist nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist hier Jesu Verheißung. Der, dem alle Macht gegeben ist, er sagt ihnen und er sagt auch zu uns, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und durch den Heiligen Geist ist diese Verheißung wahr geworden. Er ist die Antwort auf das Wie. Der Heilige Geist ist die Antwort auf das Wie. Jesus gibt uns diesen Auftrag und er gibt uns den Heiligen Geist, damit wir auch ausgerüstet sind, diesen Auftrag auszuführen. Hashtag Mensch wachsen in der Beziehung nach außen, unser Umfeld mit Gott in Verbindung bringen. Auch hier wollen wir einen Schwerpunkt setzen. Ja, wir sind nicht bereit. In gewisser Weise stimmt das. Der Auftrag ist viel zu groß. Er überfordert uns, selbst hier in dieser Stadt. Aber Jesus kann es. Er hat alle Macht. Und er ist bei uns alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen.